hören den Springer Medizin Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Erik Heinz, Chefredakteur von springermedizin.de und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu dieser Folge unseres Podcasts. Es geht heute um Kopfschmerzerkrankungen, genauer gesagt vor allem um die Migräne. Kopfschmerzen sind ja sehr häufig, das wissen wir alle, aber wir wissen auch, Kopfschmerz ist nicht gleich Kopfschmerz. Und schwere Formen wie eben die Migräne führen oft zu massiven Beeinträchtigungen der Lebensqualität und auch der Leistungsfähigkeit der betroffenen Personen. Meine Kollegin Nathalie Brecht von der Zeitschrift Die Psychotherapie hat sich mit dem Thema beschäftigt und ihr Interviewgast und Experte ist der psychologische Psychotherapeut Dr. Timo Klahn. Er leitet die Schmerzambulanz an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und sein Forschungsschwerpunkt ist die spezielle Schmerzpsychotherapie. In der Zeitschrift hat Dr. Klahn einen Artikel veröffentlicht, auf den sich die beiden gelegentlich beziehen. Übrigens, das Interview gibt's auch als Video auf springermedizin.de und den Link finden Sie in den Shownotes. Jetzt aber rein ins Gespräch.
Hallo Herr Dr. Klahn, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Kopfschmerzerkrankungen sind in Deutschland derzeit deutlich unterdiagnostiziert. Dabei ist es ja vor allen Dingen gerade wichtig, Kopfschmerzerkrankungen klar zu unterscheiden, wenn ein Patient in die psychotherapeutische Praxis kommt. Welche Arten von Kopfschmerzen gilt es denn hier zu differenzieren?
Ja, wichtig ist zunächst mal die Unterscheidung zwischen primärem und sekundärem Kopfschmerz. Mit sekundärem Kopfschmerz ist gemeint, dass der Kopfschmerz die Folge einer anderen Erkrankung ist oder die Begleiterscheinung einer anderen Erkrankung oder eines Unfalls, zum Beispiel bei einer Meningitis, Fieber. Wenn da Kopfschmerz auftritt, ist das einfach ein Symptom der einer anderen Erkrankung. Und auf der anderen Seite haben wir die primären Kopfschmerzen, dazu zählen die Migräne, aber eben auch der Kopfschmerz vom Spannungstyp. Und da, in diesem Fall, ist der Kopfschmerz dann selbst die Erkrankung.
Wie bereits angekündigt, wollten wir ja vor allen Dingen den Fokus auf die Migräne legen. Diese trägt ja vor allen Dingen auch die höchste Krankheitslast für die Betroffenen mit sich und die kann zu einer hohen psychosozialen Beeinträchtigung führen. Wie oft tritt denn Migräne in Deutschland durchschnittlich auf und welche Symptome sind denn damit verbunden?
Ja, die Häufigkeit beträgt etwa 14%, wobei Frauen noch deutlicher betroffen sind, also da schätzt man etwa 17-18%, die Migräne haben. Bei dem männlichen Geschlecht haben wir eine geringere Prävalenz, das sind etwa 8-9%. Wobei es mir da auch wichtig ist zu sagen, 8-9% ist ja auch nicht gerade wenig. Und das Problem, das die Männer haben, ist, dass das generell besteht, ist, dass ja Migräne immer noch den Ruf, der einer reinen Frauenkrankheit hat. Und das führt dazu, dass bei männlichen Betroffenen diese Krankheit eben gar nicht diagnostiziert wird. Also Migräne ist sehr häufig. Frauen sind in etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass Männer eben nicht oder selten betroffen sind.
Und es kann auch sein, dass Frauen vielleicht schneller und häufiger die psychotherapeutische Praxis aufsuchen, sodass die Behandlung vielleicht auch vor diesem Hintergrund von den Zahlen her deutlich höher liegt.
Das ist auch noch ein Aspekt, dass eben männliche Betroffene das oft gar nicht ansprechen, wenn sie nicht danach gefragt werden.
Gibt es denn bestimmte Erscheinungsbilder, die mit der Migräne verbunden sind, also in der Art der Lokalisation beispielsweise oder in der Zeitspanne?
Ja, typisch für die Migräneattacke ist ein einseitiger Kopfschmerz, also im Bereich der Schläfe auftritt und der einen pulsierenden Charakter hat. Die Schmerzintensität ist mittel- bis hochgradig. Also wenn man so auf der numerischen Ratingskala fragt, also von 0 bis 10, dann sagen die meisten Betroffenen, ja, das ist so 5 bis 8. Ja, ein anderes wichtiges Merkmal der Migräneattacke sind Begleiterscheinungen. Die Betroffenen berichten häufig, dass sie lichtempfindlich sind oder geräuschempfindlich. Daneben gibt es noch Übelkeit bis hin zu einem Erbrechen. Das heißt, die Migräneattacke ist mehr als nur ein Kopfschmerz, sondern es sind auch teilweise sehr beeinträchtigende Begleiterscheinungen vorhanden. Was auch wichtig ist, ist, dass eben Migräne eine zyklische Erkrankung ist. Das heißt, die tritt in Form von Attacken auf. Dazwischen sind die Personen beschwerdefrei weitgehend. Die Attacke selbst dauert 4 bis 72 Stunden, also bis zu 3 Tagen. Ja, und das ist auch ein diagnostisches Merkmal, was einem helfen kann, die von anderen Kopfschmerzerkrankungen, die eben auch attackenartig auftreten können, abzugrenzen.
Ist denn bei dieser Feststellung der Migräne auch zu berücksichtigen, dass Komorbiditäten auftreten, also dass ich beispielsweise eine höhere Gefahr für eine Angsterkrankung entwickle?
Ja und nein, also Sie haben völlig recht. Die Wahrscheinlichkeit, eine psychische Störung, eben insbesondere eine depressive Störung oder eine Angststörung zu entwickeln, also die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher als für die Durchschnittsbevölkerung. Für die Diagnostik der Migräne würde ich sagen, ist essentiell, dass eben sekundärer Kopfschmerz ausgeschlossen wird. Und das kann nur der behandelnde Arzt leisten. Das heißt, es muss geschaut werden, eben ist eine andere Erkrankung vielleicht der Grund für diese attackenartig auftretenden Kopfschmerzen. Und dann müsste man natürlich auch die Ursache behandeln.
Für das Auftreten der Kopfschmerzen kann es ja verschiedene Ursachen haben. Und gerade im Bereich der Migräne ist das ja sicherlich auch eine physiologische Kaskade, die dort stattfindet. Vielleicht dürfte ich hier nochmal nachfragen, was da genau im Kopf passiert, wenn ich das so formulieren darf, bei einer klassischen Migräneattacke.
Ja, es gibt inzwischen zahllose Studien zu den Ereignissen, die sozusagen im Kopf passieren. Man sagt ja auch erstmal, dass Migräne eine neurobiologische Funktionsstörung ist. Heute weiß man, dass sehr viele Bereiche und auch Funktionen des Gehirns und des Kopfes beeinträchtigt sind. Das fängt an bei Veränderungen der Blutgefäße im Bereich der Schläfe. Das geht darüber, dass man sagt, auch im Hirnstamm sind Veränderungen. Die Aktivität des Hirnstamms und auch des Thalamus verändert sich. Und heute weiß man auch, dass Entzündungsbotenstoffe ausgeschüttet werden, das sogenannte Calcitonin Gene Related Peptide, das ist ein Protein, das auch bei anderen Vorgängen im Körper eine Rolle spielt. Also auch das wird in der Migräneattacke verstärkt ausgeschüttet und ist im Grunde so Zeichen einer sterilen inneren Entzündung. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Veränderungen im Kopf und eben vor allem im Gehirn. Die große Frage ist natürlich, was ist jetzt eigentlich der Auslöser oder was ist jetzt so der zentrale, die zentrale Ursache? Und inzwischen geht so die Meinung dahin, dass letztendlich die Migräneattacke die Manifestation einer Erholungsstörung ist. Das heißt, das Gehirn ein Rückzugsbedürfnis besteht. Also Betroffene, die eine Migräneattacke gerade haben, die haben eben durch diese Lichtempfindlichkeit und Geräuschempfindlichkeit ein starkes Bedürfnis, sich zurückzuziehen. Ich sage immer, die möchten sich am liebsten ins Bett legen und die Decke über den Kopf ziehen. Und diese Reaktion führt dazu, also sozusagen der Rückzug in eine reizarme Umgebung führt dazu, dass sich das Gehirn wieder regenerieren kann. Und nach der Migräneattacke ist man dann im Grunde wieder erholt und kann wieder neu durchstarten.
Gerade wenn ich Bezug nehmen darf auf Ihre Übersichtsarbeit, sprechen Sie vor dem Hintergrund der Entstehung eines Migräneanfalls vor allen Dingen von einer Art Modell und das nennt sich integrative somatopsychische Entstehungsmodell der Migräne. Vielleicht könnte ich hier nochmal ein bisschen in die Tiefe gehen und nachfragen, wie dieses Modell mit einem Migräneanfall tatsächlich in Verbindung steht.
Ja, dieses Modell heißt integrativ, weil es eben verschiedene Befunde integriert, somatopsychisch, weil wir sagen, es ist eine körperliche Grundlage. Die Grundlage ist im Fall der Migräneattacke eine erhöhte kortikale Reaktivität. Das heißt, das Gehirn ist eigentlich überempfindlich, reagiert besonders stark auf Reize. Und das führt natürlich dazu, dass auch der Energieverbrauch im Gehirnstoffwechsel erhöht ist. Und das wiederum kann in Verbindung mit Stressbelastungen dazu führen, dass aus sozusagen zu einer Überlastung kommt, dann zu einem Überschreiten der Migräneschwelle und dass dann eben diese Notfallreaktion initiiert wird und es zur Migräneattacke kommt. Wir sagen oder man weiß, dass Stressbelastungen mit Abstand der häufigste Trigger, also Kopfschmerzauslöser ist. Ja, das ist einfach durch viele Studien belegt, wobei es auch ganz neue Studien gibt, die wiederum der Teufel steckt sozusagen im Detail. Also es gibt viele, oder andersrum, es gibt neuere Studien, die zeigen, dass also nicht jede Migräneattacke automatisch bedeutet, dass zu viel Stress, also es werden nicht alle Migräneattacken durch Stress ausgelöst. Ja, also die neuere Entwicklung geht dahin, dass man auch sagt, es ist eigentlich entscheidend, ist das Gehirn sagt, es kommt jetzt, es kündigt sich eine Überlastung an. Das muss aber auch nicht heißen, dass tatsächlich dann eine Überlastung auch stattfindet. Es hört sich jetzt mal ein bisschen kontraintuitiv an. Ich sage mal so, es gibt manche Betroffenen, die haben jeden zweiten Tag eine Migräneattacke und dann kann man ja auch fragen, ja, haben die so viel Stress? Kann das denn sein, dass es jeden zweiten Tag zu einer Migräneattacke kommt? Man vermutet inzwischen, dass da das Gehirn auch sozusagen unnötige, also falsch positiv, einen falsch positiven Alarm gibt.
Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Faktoren, die Trigger sein können. Und da spielt dann beispielsweise auch die Angst vor einem Migräneanfall eine weitere Rolle?
Absolut. Also die Triggerforschung ist sehr komplex und wie Sie schon sagen, Angst ist letztendlich auch eine Art Stress. Und Personen, die sich viele Sorgen machen vor der nächsten Attacke, nehmen sozusagen auch so eine Art Dauerstress, der dann eben das Gehirn belastet auch und sozusagen auch dann die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer tatsächlichen Attacke erhöht.
Ich würde gerne nochmal den Bogen weiterspannen und weiter zur Diagnostik von Migräne gehen. Die Psychotherapie hat da ja tatsächlich mehrere Instrumente zur Verfügung. Darf ich aus Ihrer Erfahrung und Ihrer Einschätzung anfragen, welche Instrumente, welche Fragebögen, welche Vorgehensweise würden Sie empfehlen, um eine Migräne wirklich erfolgreich diagnostizieren zu können?
Ja, wichtig ist zunächst mal die Migräne-Diagnose selbst. Da gibt es von der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft klare Kriterien. Also das ist eben zum einen die Dauer der Attacke, die Intensität der Attacke, dann die Begleiterscheinungen, die ich schon erwähnt habe, also erhöhte Licht- und Geräuschempfindlichkeit. Und letztendlich ist auch immer eine wichtige Frage, ob sich die Kopfschmerzen durch körperliche Aktivität erhöhen. Wenn Betroffene sagen, ja, wenn ich die Treppe hochgehe oder spazieren gehe und meine Kopfschmerzen werden dadurch schlimmer, dann ist das ein starker Hinweis auf das Vorliegen einer Migräne. Das ist also sozusagen der erste wichtige Schritt in der Migräne-Diagnostik und es gilt eben, das Vorliegen einer sekundären Kopfschmerzerkrankung auszuschließen. Das ist die Aufgabe des Arztes. Wenn wir jetzt wissen, es ist eine Migräne-Diagnose vorhanden, dann haben wir noch eine ganze Reihe von psychologischen Tests, in denen es nicht darum geht, nochmal die Migräne-Diagnose selbst zu verifizieren, die steht dann fest, sondern es geht dann darum, andere Begleiterscheinungen oder Komplikationen der Migräne mitzuerfassen. Ich sage immer, das sind die 3B, also es geht darum, Belastung, Beeinträchtigung und Bewältigung zu erfassen. Es gibt eben Fragebögen, mit denen man erheben kann, wie stark sind die Personen psychisch belastet, eben haben die Personen migränespezifische Ängste, wie sehr ist die Beeinträchtigung und wie gehen die Betroffenen mit der Erkrankung um, letztendlich aber auch eben, was sind typische Trigger und wie wird mit diesen Triggern umgegangen.
Das heißt, die Diagnostik ist höchst individuell und im besten Fall genau auf den Patienten abgestimmt und zugeschnitten. Um daraus wahrscheinlicherweise abzuleiten, welche psychotherapeutischen Interventionen wohl für diese betroffene Person wirklich sinnhaft sind. Darf ich hier auch nochmal einhaken und nachfragen, was sind denn Ihrer Meinung nach und aufgrund Ihrer Erfahrung die erfolgreichsten Interventionen, die Psychotherapeuten in ihrer Praxis für ihre betroffenen Patienten bereitstellen können?
Ja, also so ist es, wie Sie gesagt haben. Zunächst mal ist ja Psychotherapie immer ein individuelles, maßgeschneidertes Geschehen. Aber diese Migräne-Diagnostik, also die psychologische Migräne-Diagnostik, kann das maßgeschneiderte Vorgehen eben erleichtern, indem einfach systematisch bestimmte Dinge abgefragt werden und man dann sieht, wo die Betroffenen stehen, also wie stark zum Beispiel die Angst vor Migräneattacken ausgeprägt ist. Wenn man dann so ein Testprofil erstellt hat, dann besteht die Möglichkeit, eine maßgeschneiderte Psychotherapie durchzuführen. Grundsätzlich würde ich sagen, ist so eine wichtige Basismaßnahme, dass die Betroffenen lernen, sich regelmäßig zu entspannen. Das heißt, man vermittelt hier ein Entspannungsverfahren. Damit ist im Großteil der Migränebetroffenen schon sehr geholfen. Wir haben jetzt in unseren Studien auch festgestellt, dass eben Personen, die nur leicht beeinträchtigt sind, die also auch wenig, sage ich mal, psychische Belastung angeben, dass bei diesen Personen tendenziell ein einfaches Entspannungstraining völlig ausreicht. Natürlich auch hier gilt es, eine angemessene Psychoedukation vorzuschalten. Das heißt, den Betroffenen zu erklären, warum es wichtig ist, sich regelmäßig zu entspannen. Wenn jetzt eine erhöhte Beeinträchtigung vorliegt oder ausgeprägte Ängste oder ja depressive Befindlichkeiten oder eine ausgeprägte Vermeidung von Triggern, dann ist es sinnvoll, auch andere Interventionen einzusetzen. Zum Beispiel ist es dann wichtig, ein Triggermanagement durchzuführen. Triggermanagement bedeutet, dass die Betroffenen sich Strategien erarbeiten, wie sie mit ihren Kopfschmerzauslösern umgehen. In dem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass das Vermeiden von Triggern nicht immer der richtige Weg ist. Also es gibt, erstmal würde man intuitiv sagen, na ja, wenn jetzt viel Licht sozusagen oder Sonnenlicht die Migräne auslöst, dann würde man sagen, ja, dann ist es doch gut, das zu vermeiden. Aber das Problem ist, wenn man zu viele Trigger vermeidet, also es gibt tatsächlich Betroffene, die laufen dann im gesamten November mit Sonnenbrille rum. Das führt dazu, dass die Betroffenen oder das Gehirn der Betroffenen immer empfindlicher wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dann eben durch auch schon geringe Mengen an Licht eine Migräneattacke auszulösen, steigt immer mehr. Also das Gehirn wird durch die Vermeidung von Triggern kann überempfindlich werden, sodass es dann kontraproduktiv ist, bestimmte Trigger nur zu vermeiden.
In Ihrer Übersichtsarbeit geht auch noch hervor, dass es in besonderen Fällen auch angezeigt sein kann, die kognitive Verhaltenstherapie einzusetzen. Wann würden Sie das denn befürworten und wie könnte so eine kognitive Verhaltenstherapie denn aussehen?
Also zunächst mal ist ja kognitive Verhaltenstherapie auch ein Überbegriff für verschiedene Therapieelemente. Also es ist jetzt auch nichts völlig anderes. Man kann Entspannungsverfahren auch im Rahmen einer kognitiven Verhaltenstherapie anwenden oder eben auch das Triggermanagement ist jetzt sozusagen nicht eine komplett andere Maßnahme. Das vielleicht, um das vorwegzunehmen. Man hat in den letzten Jahrzehnten im Rahmen von kognitiver Verhaltenstherapie schwerpunktmäßig daran gearbeitet, die Stressbewältigungskompetenz der Betroffenen zu verbessern. Es gibt aber inzwischen auch neuere Elemente, in denen es darum geht, Attackenangst zu adressieren. Das heißt, da wird dann analysiert, was sind genau diese Ängste, wann treten die auf? Und dann wird überlegt, wie kann man diese angstbezogenen Gedanken verändern, sodass die Ängste dann auch geringer werden.
Wenn ich jetzt noch zusammenfassen dürfte, welche Maßnahmen oder welche besonderen Schwerpunkte beziehungsweise Interventionen dringlich angezeigt wären für die Behandlung von Migränepatienten in der Psychotherapie, gäbe es da so eine Take-Home-Message, die Sie uns und unseren Hörern ans Herz legen würden?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wichtig ist eine gute Aufklärung. Das heißt, den Betroffenen zu erklären, wie kommt es zur Migräne? In dem Zusammenhang auch zu vermitteln, dass die Migräneattacke eben eine Art Erholungsstörung ist. Als nächsten Schritt würde ich empfehlen, regelmäßig Entspannung zu praktizieren. Darüber hinaus gibt es auch andere Lebensstilempfehlungen wie ein geregelter Schlaf-Wach-Rhythmus, geregelte Mahlzeiten und so weiter. Und dann, wenn ich jetzt auch vielleicht im Rahmen von meiner psychologischen Diagnostik feststelle, dass es ganz spezifische Probleme gibt, wie ausgeprägte Attackenangst oder eine ausgeprägte Vermeidung von Triggern, dann würde ich auf spezifische Interventionen zurückgreifen und die dann durchführen.
Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir schon am Ende dieses Gesprächs meiner Kollegin Nathalie Brecht über die Migräne angekommen. Heute mal nicht aus der ärztlichen, sondern aus der psychotherapeutischen Perspektive. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, Ihnen geht es auch so. Wenn Sie selbst psychotherapeutisch tätig sind und noch tiefer einsteigen möchten, empfehle ich Ihnen die Ausgabe 4 2024 der Zeitschrift Die Psychotherapie zum Thema chronische Schmerzen, die Sie natürlich auch auf springermedizin.de finden. Und den Link dorthin gibt es natürlich wieder in den Shownotes. Und damit vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.